Wir feiern Weihnachten. Weihnachten ist Zeit für Gefühle. Zeit für Gefühle. Manchmal kitschige Gefühle, die uns verkauft werden, aber viele Gefühle. Manchmal ist es Vorfreude. Wir haben so einen kleinen Kerl bei uns, der hat mit größtem Eifer dieses Jahr seinen Adventskalender studiert jeden Tag. Wollte dann immer noch mal wissen, wie genau die 23 jetzt aussieht. Und welche Zahlen, gut, da waren nicht mehr so viele Möglichkeiten übrig bei der 23, aber bei der 11 oder so. Und irgendwie merkte er, da kommt was. Und wie oft noch schlafen und so, das kennt ihr auch. Oder es kann das Gefühl der Neugier sein. Ja? Ein anderer Kerl, der bei uns wohnt, der fragte mich eben, für wen sind eigentlich diese Geschenke da? Gesagt, ja, mal gucken, wahrscheinlich für mich, aber wird sich zeigen. Vielleicht sind da auch andere Gefühle, bei den Kleinen oder bei den Großen. Ja, war ich brav genug? Ich weiß nicht, wen das beschäftigt oder wer da noch Hoffnung hat. Schaffe ich das noch alles, was vor Weihnachten noch fertig werden muss? So, ich darf euch jetzt verkünden, ja, jetzt ist rum. Es hat auch keinen Laden mehr auf, wo man nachher auf... Also Cineplex, habe ich gesehen, hatten ein ganz großes Banner draußen, Geschenkidee, Kinogutscheine heute geöffnet. Also für die, die ganz verzweifelt sind, können da nochmal einen Zwischenstopp einlegen. Ich kriege keine Prozente da. Aber auch das, was sonst noch laufen muss, bis es dann soweit ist, bis wir dann besinnlich sein können. Kann ich mich rechtzeitig auf Weihnachten einstimmen? Ja, dieses Jahr kam es auch noch eine Woche früher als üblich. Kriege ich das alles auf die Reihe? Wie wird das, wenn die Familie zusammenkommt? Macht Onkel Horst wieder seine peinlichen Witze? Entschuldigung, war Onkel Heinz, ja? Bleibt alles friedlich? Wie komme ich mit dem neuen Partner von meiner Schwester zurecht? Und mancher geht vielleicht lieber in Urlaub irgendwo hin, wo man gar nicht Weihnachten feiern darf oder so. Aber dann ist da doch die Weihnachtsfreude bei den meisten, glaube ich. Also ich finde das interessant. Es gibt jedes Jahr diese Geschichten und Pastoren erzählen gerne vom Weihnachtsstress und Journalisten auch. Aber die Umfragen sagen, Pastoren und Journalisten zum Trotz, die allermeisten Leute freuen sich auf Weihnachten und genießen sogar den Trubel und vielleicht auch ein bisschen Stress dabei. Und ja, da gibt es Spannungen, aber da sind eben auch Düfte, Klänge, Lieder, Erinnerungen, die irgendwie wieder hochkommen. Und da ist die Zeit mit lieben Menschen, Zeit, sich eine Freude zu machen. Und dann kommen wir zum Kern. Da ist, und das erzählt euch ja nichts Neues, da ist der, um den es geht. Da ist der, wegen dem es heißt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Weihnachten ist Zeit für Gefühle. Und das Interessante ist, wenn wir uns die Berichte genauer anschauen, die wir zum Teil heute schon gehört haben, aus der Weihnachtsgeschichte. Die sind sehr knapp erzählt. Man möchte ja immer wissen, ja, wie war das dann genau? Und dann gibt es eben irgendwelche Geschichten, die das noch ausschmücken. Aber selbst in diesen kurzen Berichten, die wir kriegen, erfahren wir, wie diese Ereignisse Gefühle auslösen bei allen Beteiligten. Und zwar ganz unterschiedliche Gefühle. Und vielleicht auch Gefühle, mit denen sie selbst oder mit denen auch wir gar nicht gerechnet hätten. Und ein paar von diesen Gefühlen wollen wir uns angucken und wollen schauen, inwieweit wir dem nachfühlen können. Da sind als erstes diese unwahrscheinlichen Zaungäste dieser Geschichte, das sind die Hirten. Ja, Lukas 2 haben wir gehört, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Soweit so normal. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und sie fürchteten sich sehr. Warum fürchten die sich? Also das sind raue Männer, die hier die Nacht draußen verbringen, nicht nur diese Nacht, sondern jede Nacht, die ihre Herden schützen vor wilden Tieren, vor Räubern, vor sonstigen Unbilden, die es da geben mag. Also das waren keine ängstlichen Typen. Wovor haben die Angst? Es heißt, der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und er ist nicht nur nett oder niedlich. Eine Begegnung mit der Klarheit, mit der Herrlichkeit, könnte man auch übersetzen, des Herrn haben sie. Und das heißt eigentlich, auch wenn wir solche Begegnungen mit dem Engel des Herrn im Alten Testament nachlesen, da ist der lebendige, heilige, herrliche Gott selbst, der ihnen erscheint. Ja, im Alten Testament lesen wir, als der Tempel eingeweiht wird, heißt es dann, und die Herrlichkeit des Herrn füllte den Tempel, so sehr, dass selbst die Priester nicht mehr hineingehen konnten, weil es so dicht war mit der Gegenwart Gottes. Gott selbst begegnet den Hirten und sie fürchteten sich sehr. Und dann sagt der Engel zu ihnen, ach Leute, ihr braucht doch keine Angst vor Gott zu haben, der tut doch nichts. Nee, das sagt er nicht. So, keine Angst, der will nur spielen, kennt ihr das mit solchen Hunden dann, ne? Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Und warum sollen die sich nicht fürchten? Siehe, geht's weiter, ich verkündige euch große Freude. Also gegen diese Furcht setzt er ein anderes Gefühl. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland, der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Also, er sagt, fürchtet euch nicht, denn ich komme in Frieden. Ich habe eine große Freude, die ich euch verkündige. Ich komme in Frieden. Also, wenn so ein außerirdisches Wesen kommt, ist das gut, wenn der sowas sagt. Ich meine es gut mit euch. Gott meint es gut mit euch. Er sendet seinen Retter. Ja, und das ist, sind sich manche nicht so einig, ob das eine gute Botschaft ist, wenn da von einem Retter die Rede ist. Denn das heißt ja erstmal, dass da ein Retter nötig ist. Also eigentlich sagt der Engel, ihr liegt gar nicht so falsch mit eurem Erschrecken. Ihr seid da auf der richtigen Spur, wenn ihr es mit der Angst zu tun kriegt in der Gegenwart Gottes. Also, wenn ihm der lebendige Gott begegnet in seiner ganzen Herrlichkeit, wer sollte da cool bleiben? Also viele tun da gleichgültig oder ich staune da manchmal, wenn Leute sagen, naja, wenn ich mal dem lieben Gott begegne, da habe ich aber ein paar Fragen, die ich ihm gerne stellen möchte. Und ich denke so, naja, mal gespannt, ob du noch den Mund aufkriegst. Ja, oder auch die, die schon die ganze Zeit wissen, dass Gott auf ihrer Seite ist und ihrer Meinung ist und ihren Zwecken dient. Oder die sich daran gewöhnt haben, dass er halt da ist. Die sich vielleicht noch fürs Essen bedanken. Ja, das macht man so, zumindest an Weihnachten mal. Aber sonst denken, ja, ich bleibe ihm nichts schuldig. So, ich tue ihm nichts, er tut mir nichts. Für all die ist es wirklich angebracht, für uns alle ist es angebracht, dass wir erschrecken, wenn wir diesem Gott, nein, wenn dieser Gott uns gegenübertritt. Denkst du, wow. Das ist größer, als ich dachte. Er begegnet uns als jemand, der die tiefsten Gedanken unseres Herzens kennt, der vollkommen ist und allwissend ist, der diese Welt sehr gut geschaffen hat, unserer Fürsorge anvertraut hat und ja, dann sehen wir, was draus geworden ist, was wir draus gemacht haben. Also wie sollten wir anders reagieren als mit Angst und Schrecken, wenn wir diesem Gott begegnen? So wie so ein riesen Lichtkegel, der plötzlich auf dich gerichtet ist und du kommst da nicht raus aus der Nummer. Es sei denn, Gott sendet seinen Boten, seinen Engel als Friedensboten mit einem fürchtet euch nicht. Und dieses fürchtet euch nicht ist eben nicht irgendein psychologischer Tipp. So, man kommt mit Herausforderungen viel besser klar, wenn man dann emotional sich nicht so, keine Ahnung. Nein, dieses fürchtet euch nicht hat ein felsenfestes Fundament, weil uns der Retter geboren ist. Welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids? Gott selbst kommt in Jesus Christus als Mensch in diese Welt. Und er kommt nicht, um uns zu erklären, dass das mit dem Zorn Gottes alles nur ein dummes Missverständnis war. sondern er kommt, um diesen ganzen Zorn Gottes auf sich zu nehmen, auf seine Schultern, an sein Kreuz. Er trug unsere Last, er litt unseren Schrecken. Darum gilt jedem, der dieses Geschenk annimmt, dieser Zuspruch: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich verkündige dir große Freude. Szenenwechsel von der Weide in den Palast zu Herodes. Was hören wir von Herodes? Als das der König Herodes hörte, also als da diese Sterndeuter bei ihm auftauchen, da erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Wieso erschrickt ein Herodes und wovor? Herodes der Große, mit dem haben wir es hier zu tun. Es gibt ja mehrere Könige gleichen Namens in der Bibel, das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Also das war der sogenannte Große, das heißt, er hatte am meisten Menschen auf dem Gewissen, hat bis spannenderweise im Jahre 4 vor Christi Geburt gestorben. Also wir wissen, unsere Zeitrechnung ist so ein bisschen um ein paar Jahre verrutscht. War ein vorzüglicher Athlet in seinen jungen Jahren, einer der erfolgreichsten Könige in Israel. Er hat den Tempel neu aufbauen lassen in Jerusalem, hat das Wirtschaftswachstum angekurbelt, hat Steuern gesenkt, wurde Herrscher über ein Großreich von Roms Gnaden, aber immerhin. Und er war ein skrupelloser Machtmensch, der buchstäblich jeden kalt machte, der sich ihm in den Weg stellte. Und es heißt, als er wusste, dass sein Tod sich nahte, dass er die angesehensten jüdischen Männer ermorden lassen wollte, sozusagen zeitgleich mit seinem eigenen Ableben, damit die Leute in Israel über jemanden weinen, wenn er stirbt. Also wenn schon nicht über ihn, dann immerhin zur gleichen Zeit. Also das war Herodes. Und der erschrickt und seine ganze Stadt mit ihm. Warum? Weil da ein paar Weise auftauchen, die ihn nach dem Weg fragen. Und zwar zum Weg nach dem neugeborenen König der Juden. So, ein machtbewusster König, der danach gefragt wird, wo denn der neue König ist, zählt eins und eins zusammen und ahnt, dass das irgendwie Ärger gibt, weil er ja der König ist. Und er setzt, wie er das gewohnt ist, alle Hebel in Bewegung, um dieses Problem zu lösen. Daran war er sehr erfolgreich. Also Erschrecken über Weihnachten ist keine Reaktion, mit der wir rechnen. Also es sei denn, du merkst, es ist 24. und auch noch Sonntag und du kannst nichts mehr kaufen. Aber das ist banal. Vielleicht hat der alte Herodes uns doch was voraus. Denn ihm war bewusst, es geht hier nicht um ein bisschen Folklore. Es geht hier nicht um Brauchtumspflege. Da ist ein König und zwar nicht so ein Verzeihung, die Monarchisten unter uns, so ein Grüß-August, ja, der nur für die Klatschblätter da ist, sondern das ist ein König, der wird Veränderung bringen. Der wird Forderungen haben. Der wird die Dinge in die Hand nehmen wollen. Und ich kann mein Leben nicht mehr so weiterleben, wie es mir passt, wenn dieser König die Macht antritt. Also wir feiern die Geburt von Jesus. Wir singen, Christ, der Retter ist da. Wir singen Lieder, wir reden mit ihm in unseren Gebeten. Wir dürfen nicht erwarten, dass er uns damit in Ruhe lässt. Dass wir dann einfach so weitermachen können in unserem Leben. Als wenn es ihn nicht gäbe. So den Weihnachtsschmuck so einmal im Jahr vom Speicher holst, abstaubst, dann merkst, Mist, ich wollte doch die Birnen in der Lichterkette ersetzen, jetzt ist es zu spät. Und dann hinterher wird alles wieder eingemottet. Für ein Jahr, das funktioniert nicht mit dem, der da geboren wird. Er ist nicht so ein Stück Tradition für die kalte Jahreszeit. Ja, du sagst ja, ich bin Christ, ich bin doch in der Gemeinde dabei. Aber vielleicht haben wir manchmal die Erwartung, dass Jesus sich unserer Lebensplanung anpasst und dann auftaucht, wenn er gebraucht wird. Dann bitte hurtig, aber sonst brauche ich ihn dann auch nicht. Das ist die Herodes-Methode, um es mal so zu sagen. der wusste, wie er andere an seine Lebensplanung anpassen kann. Ja? Aber das hat bei Jesus damals schon nicht funktioniert. Und er entzieht sich solchen Versuchen bis heute. Also, wenn das deine Haltung sein sollte, sag ja, wie kann ich Jesus irgendwie auch noch in mein Leben einbauen? So als Extra, Add-on. Dann steht dir ein gehöriger und hoffentlich ein heilsamer Schreck ins Haus. Wenn du merkst, dieser Jesus lebt wirklich. Das ist nicht nur ein Lied oder so. Und diese Dein-Wille-Geschehe-Geschichte, die wir nachher auch wieder beten, die meint er ernst. Also Herodes. Und da sind die Leute, die ihn nach dem Weg gefragt haben, das sind die Weisen. Von denen heißt es im Matthäus-Evangelium, als sie den Stern sahen, wurden sie was? Hoch erfreut. Und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ganz abgesehen die Frage, sind das jetzt passende Geschenke für ein Neugeborenes? Das sind ja seltsame Gestalten, diese Weisen aus dem Morgenlande. Wahrscheinlich waren das König babylonische Astronomen und Astrologen, das war damals dasselbe. Irgendwie passen die nicht so in so eine fromme jüdische Geschichte rein. Und meistens rauschen die nur so rein, liefern ihre Geschenke ab und gehen halt wieder. Wie viel wussten die eigentlich von den alten Prophezeiungen? Warum machen die sich eigentlich auf die Reise? Hatten die auch politische Interessen? Wollten die ihre wissenschaftlichen Theorien einfach mal überprüfen? Haben die geahnt, dass da noch mehr ist? Erfahren wir alles wieder nicht. Aber anders als Herodes und seine Schriftgelehrten, die müssten es ja eigentlich besser wissen, aber anders als die lassen die sich auf den neuen König ein. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich habe es auch schon mal gesagt. Wahrscheinlich wussten diese sogenannten Weisen aus dem Morgenland nur eine einzige Bibelstelle. Nämlich Micha 5, Vers 1, das ist das, was die Schriftgelehrten ihnen sagen. Du Bethlehem, Ephrata und so weiter. Nicht unbedingt der erste Bibelvers, den du jemandem geben würdest, der noch kein Christ ist. Und mit diesem einen Bibelvers, den sie kannten, sind sie sofort losgezogen, haben angebetet. Wogegen die Schriftgelehrten in der Geschichte die ganze Bibel auswendig können und überhaupt nichts tun. Die tauchen bei Herodes auf, sagen, ja, Micha 5, Vers 1, Bethlehem, okay, können wir wieder schlafen gehen. Und denken, hey, hier geht es um den Messias, auf den ihr angeblich die ganze Zeit wartet und ihr tut gar nichts. Aber die lassen sich drauf ein, diese Fremden. Sie bleiben nicht Beobachter, sondern sie gehen mitten rein. Als sie den Stern sehen, der sie zum Stall führt, werden sie mit Freude erfüllt. Gegen alle ihre Erwartungen übrigens. Sie haben wahrscheinlich ja diesen neuen König da im Palast erwartet und nicht in so einem Stall, in einem kleinen Kaff. Aber sie werden mit Freude, sie lassen sich von Freude erfüllen. Sie geben dieser Freude Raum, sie folgen dieser Freude. Und das ist die Einladung an dich. Ja, lässt du dich anstecken von dieser Freude? Kann diese Freude durchdringen durch alle Gewöhnung, durch alles, was dich beschäftigt, auch heute? Jesus spricht später dann mal von denen, die seine Botschaft hören, aber dann kommen die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen. Und die dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht, in dem Gleichnis vom Sämann. Und es ist ein Geschenk von Gott, wenn die Freude über sein Kommen durchdringen kann. Durch die Dorn, durch den Schnee, der alles bedecken will. Die Weisen bleiben auch nicht dabei stehen, dass sie sich einfach freuen und sagen, ist ja schön. Sie finden ihr Gegenüber. Sie lieben nicht einfach Weihnachten, sondern sie finden Jesus. Und ihr stellt euch dieses Bild vor, ihr habt es vielleicht zu Hause als Weihnachtskrippe aufgebaut, aber stellt euch das in real life vor, diese ehrwürdigen, gelehrten, weitgereisten Männer, die in Palästen umgehen, in einer der Hochkulturen Babylon, kommen in diesen ärmlichen Stall, fallen auf ihre Knie vor einem Baby. Und sie beten den König an, von dem sie nicht viel mehr wissen, als was in Micha 5 steht. Sie haben den König gefunden, den, der das All gemacht hat und den, der sich selbst opfern wird, den, der regiert in Ewigkeit. Die Hirten erinnern uns heute. Ja, der lebendige Gott ist zu fürchten, aber er sagt uns, fürchte dich doch nicht. Und Herodes, der erinnert uns, wo wir unsere eigenen Pläne durchziehen wollen ohne Jesus, da wird er uns erschüttern zu unserem Heil. Und die Weisen laden uns ein, mit ihnen den König anzubeten. Und Jesus, das wollen wir tun an diesem Weihnachtsfest. Wir kommen vor dich. Wir geben dir die Ehre. Ja, sagen, dir sei alle Ehre in der Höhe und dir sei Lob und Preis, weil du der König bist, weil du uns so nah gekommen bist, weil du uns sagst, fürchte dich nicht und alle unsere Ängste auf dich nimmst, weil unser Erschrecken auf dich nimmst, alle unsere Lasten, mit denen wir vielleicht auch jetzt noch in dieses Weihnachtsfest reingehen, all diese Lasten auf dich nimmst. Weil du der Retter bist in Ewigkeit für uns. Dir sei Lob und Ehre, Herr. Wir beten dich an, wir preisen dich. Amen.